Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze große, schöne, weite Welt. Heute ist der 20. Dezember 2021. Es ist jetzt ein Datum nur mit Zweien und Einsen. Das sieht ganz lustig aus. Aber so richtig lustig sind die Nachrichten nicht. Dennoch haben wir Hoffnung, Vertrauen im Herzen und gehen stabil durch diesen inzwischen wirklich bereits sichtbaren Wandel. Andreas Popp an meiner Seite, mit strahlenden Augen sieht er auf den changierenden See, den man sieht.
Genau, und das ist die wirklich wichtige Information. Der See changiert leise vor sich hin. Ein paar Rehe im Vordergrund übrigens, wenn wir aus dem Fenster gucken. Und wir hoffen, dass unser Hund sie jetzt nicht sieht, sonst haben wir hier gleich Alarm. Und ein stahlblauer Himmel über uns. Also wir haben schönes Wetter, aber wir haben leider graue Nachrichten. Aber wir sind ja sturmerprobt in unserem Kreis hier, der von stabil durch den Wandel, und wie du immer sagst, wer durchs Meer geschwommen ist, der scheut die Pfütze nicht. Wir nehmen die Sache an und werden es meistern.
Ja, oder eben mit den Worten des Propheten Jesaja aus dem Alten Testament: Rüstet euch und erschrecket. Rüstet euch und erschrecket, denn hier ist Immanuel. Das heißt, hier ist der Menschensohn, das jüngste Gericht. Und es gibt natürlich christliche Kreise, die auch der Meinung sind, ja, das könnte jetzt das jüngste Gericht sein. Wir sind der festen Überzeugung. Aber viele andere, die taumeln da noch durch die Gegend und versuchen, ihr altes Leben zurückzubekommen, was nicht möglich ist. Das hat ja jetzt auch der Superminister Robert Habeck klargemacht, der einfach gesagt hat, so wird es nicht weitergehen, wie ihr euch das bis jetzt hier vorgestellt habt, sondern wir werden jetzt dafür sorgen, dass dieses Land umgekrempelt wird, und zwar wegen des Klimawandels. Der Spiegel hatte einen Artikel veröffentlicht und er möchte, also Habeck sagt, die deutsche Industrie wird umgebaut, die Infrastruktur wird umgebaut, es werden neue Branchen und Arbeitsplätze geschaffen, aber es wird den Menschen auch etwas abverlangen, Andreas. Und das scheint ja mit dem heutigen Tag, mit den ganzen politischen Meldungen, zu denen wir aktuell auch gleich kommen. Wir haben ja gerade schon einen Sonderpodcast gemacht mit den verschiedenen neuen Informationen. Und das wird heute wirklich sehr deutlich, dass es einigen oder es den Menschen etwas abverlangt.
Ja, also auf mich scheint es irgendwie so, als ob Robert Habeck seinen Zettel mit dem vorgegebenen Text gut auswendig gelernt hat und hat ihn dann auch entsprechend verkündet dann in Interviews, nachdem er neulich ja in diesem Morgenmagazin oder was das war, ja eine wirklich eher jämmerliche Erscheinung war, wo er das Gefühl hat, die Frau haut bald ab und er muss sein Müsli essen mit Wasser, weil er keine Milch mehr hat und der Müll ist noch nicht runtergebracht worden. Das war ja eher eine tragische Figur, wo man sagt, Mensch, du pass mal auf, vielleicht ist professionelle Hilfe jetzt angesagt. Aber an dieser Stelle hat er plötzlich seine klare Struktur wiedergefunden und ich kann das nur auf einen vorgegebenen Zettel schieben, wo er das runtergebetet hat. Wir sehen, die Ideologie ist wirklich auf dem Vormarsch. Die Funktionäre machen ihren Job.
Und Habeck hat also auch für den Jahresbeginn, also ja, noch eine gute Woche, ja, mehr als uns zwei Wochen, da hat er eine Eröffnungsbilanz angekündigt zum Stand der Dinge beim Thema Klimaschutz und der Energiewende. Er hat da ein bisschen geheimnisvoll getan und sagt, ich verrate nicht zu viel, wenn ich jetzt schon sage, wir liegen im Rückstand. Andreas, er ist Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister mit weitreichenden Kompetenzen. Und er sagt zum Beispiel, wir sind nicht da, wo wir nach den Plänen beim Netzausbau und beim Ausbau der erneuerbaren Energien sein müssten. Das müssen wir sehr schnell ändern. Aber dafür müssen wir erst ehrlich sagen, wo wir stehen und was das bedeutet. Offenbar will er das vor Weihnachten nicht sagen, weil da kommen ja von anderer Seite schon genügend Alarmmeldungen.
Ja, und was das mit einer Eröffnungsbilanz zu tun hat, das erschließt sich mir nicht. In dem Wort Eröffnungsbilanz steckt ja eine Waage drin, eine Ausgewogenheit ehrlicher Informationen und einer Bestandsaufnahme und dann einer aufrichtigen Prognose und so weiter und dann entsprechende Maßnahmen. Und wenn er schon, bevor er überhaupt die Zahlen, Daten, Fakten vorliegt, hat, wie er ja sagt, denn die Eröffnungsbilanz muss ja noch gemacht werden. Er aber schon weiß, wie die Eröffnungsbilanz aussehen wird. Das zeigt die typische Situation der heutigen Politik. Man hat also die Ergebnisse und die Ergebnisse stehen fest. Es reicht nicht aus. Und jetzt braucht man nur noch eine, ich sage mal, Eröffnungsbilanz, wie er es nennt. Ich weiß nicht, ob er weiß, was eine Bilanz ist. Aber dass er dann sagt, okay, wir müssen diese Bilanz jetzt entsprechend dem Ergebnis, welches wir vorgegeben haben, jetzt entsprechend anpassen. Und das ist die Situation. Es findet keine objektive Analyse mehr statt und dann kommt es zu einem ergebnisoffenen Ergebnis, wo man sagt, okay, jetzt haben wir das Ergebnis erarbeitet, sondern das Ergebnis steht schon fest. Er verkündet es gewissermaßen und erklärt jetzt, dass es in Kürzen berechnet wird, wie das Ergebnis überhaupt zustande kommt. Ich glaube, kaum einer hinterfragt diese Unlogik, die dahinter steht.
Also er sagt sogar wörtlich, der Robert Habeck, wie Frau Baerbock ihn immer wieder gerne nennt, er spricht davon, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Das ist also ein Satz, den ihr euch bitte merken solltet, denn ihr werdet in Zukunft oft daran erinnert werden. Wir alle werden daran erinnert werden. Er sagt, der Arbeitsmarkt wird ein anderer werden und soziale Fragen stellen sich.
Ja, natürlich. Wir haben jetzt eine Situation, dass das Antlitz sich Deutschlands ja sowieso verändert hat, spätestens seit 2015 durch die Bevölkerung. Vielleicht nochmal ganz kurz, das Wort wird ja falsch eingesetzt. Bevölkerung ist nicht das Volk, sondern bevölkern ist ein Vorgang. Eine Bewässerung ist etwas anderes als Wasser oder eine Bearbeitung ist etwas anderes als Arbeit und eine Bevölkerung ist etwas anderes als Völker. Das ist eben halt ein ganz wichtiger Prozess, alleine schon daraus. Und wenn wir wissen, dass wir eine momentane Einwanderung haben in die Sozialsysteme, ohne dass der Asylantenstatus erreicht wurde, sondern mehr oder weniger eine willkürliche Völkerwanderung in Gang gesetzt wurde. Alleine da wissen wir schon, dass da natürlich extreme Probleme zu erwarten sind, rein was die finanzielle Lage ist. Wenn wir dann wissen, dass das Lastenausgleichsgesetz bereits vorbereitet wurde mit entsprechenden Begriffen, um die Menschen in Deutschland beispielsweise mit Eigentum zu enteignen in Form von Lastenausgleichsmöglichkeiten, also Sondersteuern erheben, dann wissen wir natürlich, in welche Richtung es geht. Und das Ganze dann verbunden im Rahmen dieser hybriden Kriegsführung, das hatte ich vorhin in diesem Breaking News schon gesagt, dass wir eben halt sagen, Gas und wir haben also verschiedene Problematiken, wir haben internationale Konflikte, wir haben das Problem der Lebensmittelversorgung, das Problem des Blackouts, das sind ja alles diese Dinge, dann können wir uns natürlich schon vorstellen, dass im Rahmen der Ideologie die gesamte Ökonomie sich verändern wird.
Ja, das ist natürlich jetzt viel Panik auf einmal, wenn du das alles so aufzählst. Und vielleicht erschrecken jetzt wieder viele, um sich dann hoffentlich wieder zu rüsten, diese Informationen zusammenzufassen, um sie hier für die Vorbereitung euch immer wieder zu geben. Das ist das, was wir versuchen. Wir versuchen ja immer auch, euch andererseits in die Ruhe und Besonnenheit und in die Kraft zu bringen. Das ist so wichtig. Auch Andreas und ich müssen ständig uns nachjustieren, um wieder auf Kurs zu kommen. Aber es ist möglich. Man darf halt einfach nicht aufgeben, sondern muss dranbleiben.
Ja, das tut mir leid. Du hast völlig recht. Wenn ich jetzt hier so einen Satz raushaue manchmal, dann neige ich dazu, immer noch eine Klammer hinterher zu setzen und den Zusammenhang dahinter nochmal zu erläutern. Und das kann manchmal erschlagen. Das tut mir leid. Aber eines nochmal ganz wichtig. Wenn wir vorhin von dem jüngsten Gericht gesprochen haben, da geht es nicht um das Ende der Menschheit, sondern um einen Neuanfang im Rahmen einer Transformation. Das ist das, was Milorad Krstić geschrieben hat, Umbruch der Menschheit. Und das ist wirklich wichtig. Und wir haben also schon Zukunft und Perspektive. Die Frage ist man richtig aufgestellt? Dann wird man es managen. Und wenn man nicht richtig aufgestellt ist, dann wird man es nicht managen. Es ist eigentlich ganz einfach.
Eigentlich ist es sehr spannend. Milorad Krstić hat ja mit seinem Buch Menschheit im Umbruch einen Titel gewählt, den wahrscheinlich der Herr Schwab dann abgeschrieben hat. Denn der Great Reset ist ja nichts anderes als ein Umbruch mit einem Neuanfang. Und Herr Schwab als Begründer des Weltwirtschaftsforums in Davos übrigens, die müssen jetzt im Januar ihre Veranstaltung, die ab dem 17. Januar beginnen sollte, absagen, beziehungsweise haben sie es getan, weil Omikron so gefährlich ist?
Naja, das gehört aus meiner Sicht zur generalstabsmäßigen Umsetzung der gesamten Veränderungen, die man von Seiten des WEF will. Dazu muss man natürlich auch medienwirksam dann einen solchen WEF-Kongress verschieben. Wir wissen alle, dass die Omikron also nichts weiteres ist als eine etwas stärkere Grippe, nicht mal stärkere Grippe, stärkerer Schnupfen sogar hat man es genannt, einen stärkeren Schnupfen. Und aus diesem Grunde passt das Ganze natürlich ins Konzept der Panikmache, die von der Seite kommt. Wir machen hier eben gar keine Panik, sondern wir beschreiben die Panikmache der anderen. Das müssen wir wirklich unterscheiden.
Ich möchte euch, also ich werde erstmal weiter vorlesen, was Robert Habeck ankündigt, zu was es kommen wird, um dann nochmal ganz kurz die Aussagen von Klaus Schwab zu überprüfen, die er vor anderthalb Jahren, als also fast alle noch gedacht haben auf der ganzen Welt, dass es wieder so wird, wie es mal war, die Klaus Schwab damals vorausgesehen hat. Also, Robert Habeck, das Antlitz des Landes wird sich verändern, der Arbeitsmarkt wird ein anderer werden, soziale Fragen stellen sich, haben wir gerade gesagt. Er spricht von großen Anstrengungen beim Klimaschutz. Er spricht von einem wörtlich Umbau der Industrie. Und es heißt hier weiter beim Spiegel, die neue Regierung plant unter anderem den Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch auf 80% im Jahr 2030 zu erhöhen. Ziel war bisher ein Anteil von 65%. Also es wird immer noch weiter gesteigert. Gleichzeitig werden natürlich Kohlekraftwerke, Stein, Braunkohle, Atomkraftwerke in 2022 restgültig abgeschaltet. Im vergangenen Jahr hatten die erneuerbaren Energien laut Branchenangaben einen Anteil von rund 45%. Diese Zahl wird ja von einigen Experten auch angezweifelt. Und Herr Habeck sagt, wenn wir es richtig anstellen und eine Dynamik auslösen, können wir einen Boom neuer Technologien erleben. Neue industrielle Zweige und Arbeitsplätze könnten entstehen. Und er sagte, man solle diese Transformation, er nennt es also auch eine Transformation, nicht nur als ein weniger begreifen, sondern wörtlich auch als neuen Impuls für eine manchmal auch ein bisschen eingeschlafene Volkswirtschaft. Und zugleich räumte er ein, Windkraftanlagen an Land, Stromnetze, eine andere Form von Mobilität, der Umbau der Industrie. Darin stecken große Chancen, aber es verlangt Menschen eben auch etwas ab. Klar.
Ja, und das sind erschreckende Aussagen, dass ein solcher Mensch mit diesem Abstraktionsvermögen, und ich glaube nämlich, dass er das sogar glaubt, was er sagt, zumindest in dem Moment, bis er wieder andere Texte bekommt, dann kann es auch sein, dass er das Gegenteil glaubt. Aber was ich meine ist damit einfach, hier ist eine staatliche Regulierung drin. Das heißt also, die Wirtschaft in ihrer privaten Form, nämlich im Rahmen auch von einer freien Marktwirtschaft, im Rahmen von Konkurrenz beispielsweise, wer hat das beste Produkt und so weiter, das findet hier nicht mehr statt. Das ist Sozialismus wirklich in der schlimmsten Form, der immer ausschließlich versagt hat. Ob das Paul Pot war in Kambodscha, ob das Mao Zedong war oder ob das beispielsweise Adolf Hitler war oder sonstige Größenordnungen, die mit diesem Sozialismus gearbeitet haben, DDR, Sowjetunion und so weiter. Es hat nie funktioniert, wenn der Staat der Wirtschaft erzählt hat, was sie zu tun hat, bis ins Detail. Das führt immer in große Verwerfungen. Und dass man aus dieser Geschichte einfach nichts lernt, das ist für mich das Erschreckende. Und so etwas wird dann Superminister, das ist für mich besonders erschreckend. Das ist meine Meinung. Ich etikettiere es gleich.
Ja, ja, das haben wir wahrgenommen, Andreas. Ja, und inzwischen wissen wir ja, dass viele EU-Länder sich gegen Deutschlands Vorpreschen in Sachen Energie und Umbau der Wirtschaft und der Industrie wehren. Und sie sagen, nein, wir wollen da gar nicht mitmachen. Und auch weltweit lächelt man vielfach spöttisch, außer natürlich Joe Biden, der versucht das auch alles so hinzubekommen. Der hat aber gerade wieder eine Bauchlandung erlitten, weil die Impfpflicht fürs Gesundheitspersonal in den USA im Moment ausgesetzt ist, weil viel zu viele Leute auf einmal wegfallen. Aber da kommen wir nachher auch noch mal dazu. Das heißt, Andreas, mit anderen Worten, es ist wieder eine Art Alleingang und die Chefin der EU in Brüssel ist nun auch Deutsche und ist natürlich in engem Abgleich und Schulterschluss mit Angela Merkel gewesen. Und nahtlos geht das natürlich auch über Annalena und Robert ganz vorne dabei.
Naja, für mich ist ganz wichtig, dass wir hier differenzieren, wie reagieren Unternehmer oder Unternehmen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Denn die Unternehmer sind bestimmte Charaktere. Max Weber hat sie als Pionier des Fortschritts beschrieben, die wirklich dann auch zum Beispiel von allein alternative Energien, nachhaltige Energien, umweltschonende Energien und so weiter entwickeln würden. Das wäre auf der Basis der freien Marktwirtschaft durchaus möglich, aber eben nicht durch Diskussionen und Diktate. Nun haben wir mittlerweile ein Problem, dass sowohl die Politik zentralsozialistisch geführt werden, aber auch die großen Konzerne längst keine Unternehmen mehr sind, weil sie gar keine Risiken mehr haben, sondern mehr oder weniger mit der Politik und den Kapitalsammelbecken, den NGOs und allem, was da dranhängt, den entsprechenden Stiftungen, inkludiert sind. Nur so lässt es sich ja erklären, dass große Konzerne zum Beispiel sagen, wie Freude am Impfen bei BMW oder Fliegen macht, wie heißt es bei Condor nochmal?
Wir lieben Fliegen.
Wir lieben Fliegen heißt es nicht mehr bei Condor, sondern das heißt, wir lieben Impfen. Und das sind genau diese dramatischen Entwicklungen. Ein normaler Unternehmer hat eigentlich nur eine Aufgabe, Umsatz zu machen und Gewinne zu machen. Und in dem Moment, wenn solche großen Unternehmen, die nicht mehr gesteuert werden durch Unternehmerpersönlichkeiten, sondern durch Manager. Und diese Manager sind Funktionäre. Die sind abgerichtet auf Indoktrinierungsanstalten und fahren letztendlich ihr Programm ideologisch durch. Die sind heute bei BMW, morgen sind sie bei irgendeinem Toastbrothersteller und übermorgen sind sie Vorstand der Post oder eines Flughafens. Und das ist genau der Punkt, die sind auswechselbar. Es findet überhaupt keine Verbindung mehr emotional zwischen Unternehmer und dem Unternehmen statt. Und genau das sehen wir hier ganz deutlich. Und das war die Vorbereitung, die man brauchte, durch die Übernahmeschlachten, die großen zentralistischen Konzerne zu entwickeln, die jetzt mit der Politik gemeinsame Sache machen und damit die eigentliche Wirtschaft, die garantiert wird durch den Mittelstand, das waren immer die Garanten der Wirtschaftsordnung, die macht man dicht, die fallen dem Lockdown zum Opfer oder sonstigen politischen Willkürmaßnahmen und damit ist es eigentlich ganz deutlich.
Ja, und dann gibt es doch bei diesen wirklich klar erkennbaren Strategien und Strukturen immer noch eine große Masse von Menschen, die sich gar nicht vorstellen können, dass es sich hier nicht um die Gefährlichkeit einer Mikrobe und die Gefährlichkeit eines sogenannten Klimawandels handelt, sondern dass dahinter offenbar, ich bleibe trotzdem vorsichtig, ein Plan stecken könnte. So viel Berechnung können sich viele Menschen nicht vorstellen von ihrer Regierung, von den Experten, die ja abends ins Wohnzimmer kommen, wenn die Nachrichtensendungen laufen und ihnen die Welt erklären.
Ja, sie haben natürlich auch Angst beispielsweise durch diese Parameter, durch diese Narrative, die ihnen nicht, wie man die Wahrheit in Form eines Mantels hinhält, in den man reinschlüpfen kann und mal fühlt, wie fühlt sich das an mit dieser Meinung, sondern da werden mehr oder weniger die Dogmen wie einen nassen Lappen um die Ohren gehauen. Und das ist das Problem, was wir derzeit haben. Jetzt habe ich gerade was vergessen, ich wollte gerade was dazu sagen, aber
okay, ich mache mal hier kurz weiter, das kommt gleich wieder. Ja. Ich hatte ja gerade angekündigt, ich wollte gerne euch nochmal in Erinnerung rufen, was Klaus Schwab in seinem Buch The Great Reset geschrieben hat vor anderthalb Jahren. Das ist im Juli 2020 veröffentlicht worden. Ich möchte auch immer wieder darauf hinweisen, wenn man ein Buch veröffentlicht, dann hat das einen Arbeitsvorlauf und der geht über Monate. Das heißt, eigentlich wusste er es schon ungefähr zum Beginn der Pandemie, um nochmal das Thema eines möglichen Plans aufzugreifen. Und hier kommen jetzt einige Originalzitate der größten angenommenen Bedrohungen Er sagt also, die Covid-19-Krise wird uns in die schwierigsten Zeiten, denen wir seit Generationen gegenüberstehen, stürzen. Millionen von Unternehmen werden untergehen. Der durch den Lockdown hervorgerufene Schock für die Weltwirtschaft ist der bisher schwerwiegendste und abrupteste in der aufgezeichneten Wirtschaftsgeschichte. Es wird eine weltweite Arbeitsmarktkrise von gewaltigen Ausmaßen entstehen. Eine der größten Gefahren für die Zeit nach der Pandemie sind soziale Unruhen. Das hatte doch Herr Habeck jetzt auch gesagt, ne, dass die sozialen Fragen sich stellen werden. In einigen extremen Fällen könnte dies zum Zerfall der Gesellschaft und zum politischen Zusammenbruch führen. Weiter kündigt Herr Schwab an, für viele solcher Staaten wird die Pandemie der exogene Schock sein, der sie zum Scheitern bringt und noch weiter hinabsinken lässt. Eine der offensichtlichsten Folgen für die reicheren Teile der Welt des wirtschaftlichen Elends ist, dass die Unzufriedenheit und der Hunger in den fragilsten und ärmsten Staaten eine neue Welle der Massenmigration in ihre Richtung auslösen wird. Und eine Rückkehr zum normalen Geschäftsbetrieb wird nicht passieren, weil, so Schwab wörtlich, es nicht passieren kann.
Ja, und das ist genau die Planung. Und hier sehe ich natürlich auch eine gewisse Hybris, also eine Überheblichkeit, dass er tatsächlich die Planung glaubt, komplett so übernommen zu haben. Und nun muss man mal sehen, wie das auf die Menschen auch wirkt. Das verursacht natürlich eine Schocksituation und Schock hemmt natürlich irgendwelche Reaktionen, die auftauchen können. Ich möchte uns mal ganz kurz ins Spiel bringen. Das war das, was ich sagen wollte. Nämlich im März 2020, Februar 2020, als wir das erste Mal mit dem Thema der Mikrobe in Kontakt kamen. Da haben wir im ersten Moment, waren wir auch kurz geschockt, weil auch auf uns wirkt das. Ich kenne natürlich die vielen Leute, die sagen, ich habe sofort gewusst, dass das alles dummes Zeug ist und dass das alles geplant ist. Nein, nein, wir wissen es am Anfang natürlich nie. Das ist das große Problem. Und wir beide haben noch, bevor die Leute überhaupt losgingen, Masken zu kaufen und so weiter, sind wir schon los und haben Masken gekauft und haben auch gesagt, unseren Zuhörern, deckt euch mit Masken ein, vorsichtshalber. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt.
Ich weiß noch, ich habe einen halben Supermarkt, was Desinfektionsmittel angeht, ausgeraubt, wollte ich was sagen. Und weißt du noch, als wir Besuch erhalten hatten?
Ja. Erzähl mal. Ja, genau. Wir hatten Besuch hier von Bekannten beispielsweise und er selbst war Arzt und war eigentlich ganz entspannt und sagte ganz locker, ja, seine Tochter hätte jetzt auch Corona gehabt und so weiter und so fort. Und wir beide guckten uns entsetzt an und waren geschockt. Und als sie dann weg waren, die beiden, haben wir sofort unseren Tisch mit Desinfektionsmittel desinfiziert und haben gedacht, um Himmels Willen, wie gefährlich könnte das eventuell sein? Also was ich damit sagen will, ist, auch wir waren da betroffen. Und zwar aus dem Grunde, weil man ja nicht wirklich weiß, was kommt. So, aus diesem Grunde gehen wir erst einmal vom Schlimmsten aus, hoffen allerdings das Beste, bleiben dann aber in der Recherche. So findet auch seriöser Journalismus statt. Und dann haben wir uns mit den Themen immer weiter beschäftigt. Und ich sag mal, 3 bis 4 Wochen später, dann ging bei uns die Alarmstufe definitiv schon ganz massiv runter. Und dann sind wir ganz massiv eingestiegen und haben uns dann auch gewendet und haben gesagt, stopp, wir haben jetzt genügend Informationen, dass diese Aussagen in dieser Form einfach nicht wahr sind, dass man hier letztendlich nur Panik erzeugen will, was uns auch erreicht hat. Ich möchte damit den Menschen Mut machen, die zum Beispiel sagen, ich bin immer noch in diesem Angstmodus. Man kann dazulernen, so haben wir es auch gemacht. Natürlich gibt es immer so ein paar, Entschuldigung, Klugscheißer, die gesagt haben, ich habe es ja von Anfang an gewusst. Die meine ich nicht, sondern ehrlich und seriös. Niemand weiß, was wirklich läuft. Ich finde das nur sehr spannend. Dann haben wir uns eben halt mit diesen Dingen auseinandergesetzt und jeder hat nun in den letzten 2 Jahren so viel Informationsmaterial zur Verfügung, dass er sich wirklich damit auseinandersetzen kann. Und wer jetzt einfach noch so weitermacht und immer noch in seinem Angstmodus bleibt und immer noch letztendlich sich in sein Schneckenhaus zurückzieht und will auch nicht von seiner vorher festgelegten Meinung abweichen, der muss sich einfach mal in den Spiegel ansehen, in die Augen gucken und zu sagen, Mensch, du, kann ich das wirklich vor meinem Gewissen hier verantworten, was ich hier mache?
Ja, und wem es immer noch schwer fällt, sich vorstellen zu können, dass irgendwie doch ein Kalkül hinter all dem, was sich hier ereignet, stecken könnte, dem können wir noch mal ein paar Fakten liefern, die zumindest zum Nachdenken anregen könnten. Also, wir haben gerade gehört, was Robert Habeck sagt. Also die Industrie wird umgebaut, die Wirtschaft wird sich verändern, es werden soziale Fragen sich stellen, die gelöst werden müssen. Das Antlitz Deutschlands wird sich verändern. Klaus Schwab hat in seinem Buch gesagt, es besteht nun die Chance, die aus der Mikrobe erwächst, institutionelle Veränderungen und politische Entscheidungen zu treffen, die die Volkswirtschaften auf einen neuen Weg in eine gerechtere und grünere Zukunft führen. Im Prinzip wiederholt Habeck das hier mit anderen Worten. Und jetzt möchte ich mit euch noch mal das Bundestagswahlkampfergebnis von 2021 anschauen. Das ist, ich bin hier gerade auf der Seite des Bundeswahlleiters, das ist definitiv veröffentlicht worden in einer Pressemitteilung Nummer 52/21 vom 15. Oktober 2021. Hier geht es um das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl 2021. Andreas, und da haben wir auf dem ersten Platz mit 25,7% die SPD. Auf dem zweiten Platz mit 18,9% die CDU. Auf dem dritten Platz mit 14,8% die Grünen. Und dann kommt die FDP mit 11,5%, die AfD mit 10,3%. Das sind hier die offiziellen Zahlen. Darunter kommt nochmal die CSU mit 5,2%. Das ist also separiert worden, während es ja eigentlich die Union ist. Und wenn wir uns das dann anschauen, 18,9 ist egal. Auf jeden Fall die Grünen auf Platz 3 mit 14,8%. Das ist jetzt das Außenministerium. Und das ist jetzt das Superministerium, nämlich Wirtschaft plus Klima. Wo ist in dieser Konstellation, in diesen Koalitionsverhandlungen die CDU gewesen? Warum konnte sich da keiner durchsetzen, die ja doch sehr stark im Vergleich zu den Grünen abgeschnitten haben? Mit anderen Worten, konnte es sein oder kann es sein, dass die Grünen unbedingt in die Koalition hinein mussten, damit diese grünen Pläne jetzt derartig entschlossen umgesetzt werden können?
Ja, das kann man eindeutig erkennen. Denn wenn man jetzt mal ansieht, ich sehe gerade, dass die Wahlbeteiligung 76,6% sind. Das heißt, 25% haben gar nicht gewählt. Mit anderen Worten, diese 14,8%, die auf die Grünen fallen, sind gerade mal etwas über 10%, die Grünen wirklich gewählt haben. Das sind also 10% der Deutschen haben ungefähr die Grünen gewählt. Und die stellen die Superministerien und fangen an, die gesamte Industrie komplett umzustellen. Und dass selbst ein Bundeskanzler Scholz, zu dem gibt es ja auch ganz viel zu sagen, gerade was seinen sozialistischen Hintergrund anbelangt und seine Besuche damals in der DDR, bei der ZK, der SED in der DDR. Er war ja dafür bekannt, dass er als Jungsozialist mehr oder weniger DDR-affin war und den Sozialismus damals mitgehypt hat in der Bundesrepublik Deutschland, in der sogenannten. Und das ist genau das Hauptproblem, was wir gerade haben. Wenn man das mal mit Logik durchdenkt, dann stellt man fest, ups, da gibt es eine Menge Haken und Ösen. Das Einzige, was dort nicht repräsentiert wird irgendwie in der Politik, ist das Volk.
Ja, das merkt das Volk. Wir haben ja hier viele, viele Videos, Bilder eingestellt. Vielen Dank für eure Zusendungen von den Spaziergängen, die am Wochenende auch wieder stattgefunden haben, friedlich, mit Kerzen, mit Gebeten, mit Gesängen. Die Menschen gehen auf die Straße, sie sagen, hallo Regierung, wir sind mit euch nicht einverstanden. Ihr fragt uns nicht mehr. Und was du vorhin in unserem Sonderpodcast vorgetragen hast, Andreas, wird ja Omikron jetzt dazu genutzt, um der Bevölkerung mitzuteilen, dass man ganz harte Maßnahmen jetzt ziehen wird. Ich bin hier gerade auf die Bild-Zeitung gegangen, während du ausgeführt hast. Bitte nimm es nicht persönlich. Ich habe das Ich meine das überhaupt nicht persönlich, sondern es heißt hier, man rechnet jetzt mit knallhart Maßnahmen. Zum Beispiel der NRW-Landeschef und der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, er hat ja eine wichtige Position jetzt, der heißt Wüst, und der rechnet eben damit, dass wenn die Vorhersagen zu Omikron eintreffen, dass man um weitere Schließungen nicht herumkommt im Januar. Die Zeichen stehen auf neue Beschränkungen. Sehr wahrscheinlich, schreibt die Bild-Zeitung, auch für Geimpfte und Genesene. Da fragt sich ja jeder, der sich die Spritze da ein paar Mal in den Arm hat jagen lassen, wofür eigentlich, wenn ich hier auch unter Arrest gesetzt werde? Ich habe das doch gemacht, weil ich mein Leben wiederhaben möchte. Und morgen bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz beraten Bund und Länder über diese neuen Maßnahmen. Und der Herr Wüst, Hendrik heißt er mit Vornamen, der sagt, für Silvester auf jeden Fall gibt es schon Beschlüsse für Kontaktbeschränkungen und auch weitere Schließungen im Januar. Es gibt, du hattest ja vorhin vorgelesen aus deinen brandaktuellen Nachrichten, Andreas, dass ein Lockdown auch zu Weihnachten schon möglich ist.
Ja, mit Sicherheit, das wird wohl kommen. Und wir sehen hier Hammer and Dance in Rheinkultur. Das ist im Mai letzten Jahres 2020 unter Herrn Innenminister Seehofer noch geregelt worden. Es gab da ja wirklich ganz Großartige, den Herrn Stefan Kohn, der sich da aufgebäumt hat, der dann zwangsbeurlaubt wurde, weil er nämlich seinem Gewissen gefolgt ist und sich im Rahmen seiner Aufgabe nämlich um das gekümmert hat, nämlich kritische Infrastruktur, das, was wirklich wichtig war. Das läuft jetzt gerade ab und natürlich wird es so sein, es wird auch so sein, dass man jetzt versucht, die Spaziergänge oder eben halt auch Demonstrationen zu verbieten. Auch das hatte ich in der Sondernews vorhin gesagt. Man hat Angst davor, dass die Menschen auf die Straßen gehen, miteinander reden. Man will sie jetzt isolieren. Man wird jetzt sagen, wir machen einen knallhart Lockdown bis Januar vorweg, sagt man. In Wirklichkeit wissen wir aus Insiderquellen, dass man bis Ostern 2022 allerdings anvisiert mit verschiedenen Phasen. In der Zwischenzeit wird die Notfall-Rescue-Logistik aufgebaut für die Lebensmittelversorgung. Es wird die Bundeswehr mit eingebaut werden in die Geschichte. Achtet auf Carsten Breuer, den Generalmajor von der Bundeswehr, in welche Richtung er sich bewegt. Und unter diesen Bedingungen kann man dann natürlich auch einen schwarzen Schwan starten. Blackout oder Lebensmittelzusammenbruch oder eben halt Gasversorgung bricht zusammen. Die Menschen frieren, dass sie sich nicht mehr formieren können. Man will den großen Crash offenbar vorbereiten, einen Kollaps, und diesen Kollaps natürlich kontrollieren, indem man alle wichtigen strukturierten Maßnahmen der Exekutive im Prinzip eingesetzt hat.
Die Bild-Zeitung zeigt auch, wie sich die einzelnen Players jetzt äußern. Also das, was du vorgetragen hast, das kommt jetzt so schon als prophetische Andeutung, zum Beispiel von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer von den Grünen, der rechnet sogar mit einem langen, mehrmonatigen Lockdown, womit wir ja schon bei Ostern fast wären. Das sagt die Bild-Zeitung, die zitiert ihn. Er meint, dass ein Lockdown im Januar nicht reichen könne, um die Intensivstationen vor Überlastung zu schützen. Und Palmer hat bei Bild Live gesagt, wir müssen Omikron, wie London die Variante jetzt erlebt, sehr ernst nehmen. Du hattest vorhin gesagt, Blaupause für die Pläne der deutschen Bundesregierung ist jetzt Großbritannien. Die wird sozusagen 1:1 wiedergegeben.
Ja, die großen Massenmedien, die folgen uns aufs Wort. Wir machen eine halbe Stunde vorher machen wir die Ankündigung, eine halbe Stunde später kommen schon die ersten Aktionen. Wir haben immer noch einen kleinen Vorsprung, aber so witzig, wie das jetzt klingen mag, ist es eben halt natürlich nicht. Wir sehen, dass hier eine sehr ernste Situation geplant wird. Trotz alledem, was wir hier machen, ist nur eine Nachricht, damit die Vorbereitung für euch im Rahmen der Möglichkeiten jetzt in den letzten Zügen auch noch richtig durchgezogen werden kann, falls es dann eben halt längere Ausfälle geben sollte. Jetzt ist es wichtiger denn je.
Ja, auch Palmer rechnet mit einem Lockdown spätestens im Januar und dass der nicht einmal reichen würde, sagt er, um die Intensivstationen vor Überlastung zu schützen. Deswegen seine Forderung, die Impfpflicht muss vorgezogen werden. Im Februar hilft sie nicht mehr gegen Omikron. Sie muss sofort kommen. Das ist also natürlich das Ziel, all dieser Aktionen, dass so viele Menschen wie möglich sich dies Zeug in die Vene jagen lassen oder nicht in die Vene, besser. Aber Andreas, wir kommen da auch gleich noch zu dem Thema, was diese Impfpflicht bedeutet und was diese Impfstoffe bedeuten. Aber wenn wir jetzt dieses Szenario sehen, wie das mehr oder weniger abgearbeitet wird, zum Beispiel die Immunologen rechnen alle fest mit einem Lockdown, wird hier Carsten Walzel zitiert, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie gegenüber der Augsburger Allgemeinen. Grund, die Boosterimpfungen bei der Omikron-Variante bieten weniger Schutz für geimpfte und gefährdete Personengruppen, steht hier. Selbst nach einer Auffrischungsimpfung liege der Schutz vor einer Omikron-Infektion ersten Berichten zufolge nur bei 75%, während bei Delta weit über 90%. Und deswegen rechnet man mit einer Überlastung des Gesundheitssystems. Wir kommen auch gleich noch zu dem Thema, wie man das Gesundheitssystem in den vergangenen Jahren kaputt gespart hat. Aber es kursieren jetzt immer mehr Meldungen, dass Omikron im Prinzip eine Mikrobe der Geimpften ist. Denn auch hier hat ja auch Herr Tschentscher aus Hamburg, der erste Bürgermeister der Hansestadt, Falschaussagen getätigt, hat sich jetzt dafür auch entschuldigt, ist ihm unangenehm, weil er gesagt hat, also die Krankenhäuser seien voll mit Corona-Kranken der Ungeimpften.
Ja, also wenn wir uns mal zurückerinnern an Professor Bagdi, an Herrn Dr. Wodak, an unglaublich viele, auch Stefan Hockerts, Professor Hockerts, viele hochrangige Experten, die sich mit Epidemiologie auseinandersetzen und die gesagt haben, 2020 zum Beispiel war ein Sterbejahr, wo unterdurchschnittlich viele Menschen gestorben sind, trotz des sogenannten Coronavirus. Es wird ja immer so dargestellt, als wäre das neu. Das Coronavirus gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Man nutzt hier irgendwie offenbar nur irgendeine Variante, so wie sie üblicherweise sowieso auftaucht, um hier eine Panikmache zu machen. Das kann man heute relativ entspannt sagen. Damals konnte man das nicht, aber heute könnte man das. So, daraufhin hat man dann die ganzen Maßnahmen jetzt eingeleitet. Und Anfang des Jahres 21 haben die großen Experten bei der Einführung der Impfung gesagt, es wird zum Herbst und zum Winter hin hohe Todesfallwellen geben. Und genau diese Todesfallwellen, die hat man bezogen auf die Impfschäden. Und jetzt sind genau diese Todesfallwellen tatsächlich aufgetreten. Jetzt schiebt man sie natürlich auf irgendwelche Varianten. Und es gibt ernstzunehmende Wissenschaftler, die sagen, diese Varianten haben sich erst überhaupt durch die Impfungen entwickeln können, weil ein Virus natürlich auch nicht untätig ist und Langeweile hat, sondern sagt, ups, da ist eine Mauer aufgebaut, dann suchen wir mal eben halt eine Umgehung. Und das Interessante ist ja, dass wir Glück haben, dass dieses Omikron, diese Variante, offenbar ja harmloser ist als alle anderen. Und das wird trotzdem dazu genutzt, eben halt weiter in diesem Panikmodus zu bleiben. Also wer jetzt nicht erkennt, dass ganz andere Dinge eine Rolle spielen, man nimmt dann Corona, dann nimmt man wieder Klima, dann nimmt man plötzlich wieder den Russen, der in die Ukraine einmarschiert und plötzlich hat man nur noch Angst auf allen Ebenen. Wir müssen hier in der Ruhe bleiben und immer erkennen, was ist die Roadmap der Akteure, was planen sie gerade? Und das finden wir nicht in den Nachrichten, sondern zwischen den Zeilen der Nachrichten, denn daraus lassen sich dann die entsprechenden Entwicklungen ableiten.
Oder eben von Informanten, von denen du einige hast, an dieser Stelle einfach auch mal ein großes Dankeschön in diese Reihen. Wir wissen ja auch, dass das nicht ganz ungefährlich ist, aber wir wissen eben auch sehr zu schätzen, dass wir diese Informationen weitergeben dürfen, damit die Menschen sich materiell, irdisch, aber auch geistig einfach vorbereiten können.
Ja, und diese Nerven liegen auch bei diesen Akteuren blank. Und ich bin froh, dass sie ihren Job nicht einfach quittieren, sondern eben halt ihren Job weitermachen und uns damit wertvollere Dienste leisten, als wenn sie sagen, ich steige jetzt aus an der Stelle. Vielen Dank, haltet durch, wir sind stolz auf euch. Und ich sehe die Telefonate oder Gespräche mit Richtern, mit Staatsanwälten. Ich sehe sie mit irgendwelchen Experten im Bereich der Logistik. Ich sehe ihn sehr in der Politik, aus den Ministerien heraus. Die aus der Bundeswehr, aus der Polizei, also auch die Exekutive. Ich habe das Gefühl, es sind große Massen und es werden immer mehr, die mittlerweile sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und jetzt kommt dieses System wirklich in eine Situation, wo es an einem seidenen Faden hängt. Und wenn dieser Faden jetzt plötzlich reißen sollte, dann kippt es. Mich erinnert das Ganze, wie gesagt, an 1989. Die Menschen gingen auf die Straße. Es finden gar keine großen Zusammenkünfte mehr statt, die man vorher abspricht, sondern die eigene Motivation, das Gewissen klopft hinten an die Schädelwand an und sagt, ich muss jetzt etwas tun. Und ich glaube, wenn irgendwann, ich habe ja immer noch meinen großen Traum, dass die Politiker, die nämlich nicht an der Macht sind, die Abgeordneten, die Polizei, die Feuerwehrleute, die Krankenschwestern und Ärzte und alle, wie sie da sind, inklusive Bundeswehrbeamte und auch vor allem eben halt die normalen Menschen auf die Straße gehen und demonstrieren. Und irgendwann fragt einer, sag mal, wir sind doch alle dabei. Gegen wen demonstrieren wir hier eigentlich? Und spätestens dann, wenn alle auf der Straße sind, die vermeintlich als Gegner durch die Spaltung ermittelt wurden, dann stellt man fest, es gibt hier offenbar noch eine Kraft, die so klein ist, dass man sie nicht sieht, wie ein Nebel über uns wabernd. Und die müssen wir jetzt isolieren. Wir alle, wie wir da sind, wir sind es zumindest nicht. Und daraus entwickelt sich dann eine Erkenntnis. Und das kann dann zu einer großen Entwicklung führen.
Dein Wort, Andreas, aber ich bin derselben Meinung, wir sind ja in diesem Transformationsprozess, in dem Nadelöhr, die Dinge kippen, die Stimmung kippt, wir sehen viele Informationen, die in eine eindeutige Richtung gehen, schauen wir nach in die USA, wo die Impfpflicht derzeit ausgesetzt ist für das Gesundheitspersonal. Ich will noch ganz kurz hier zu Ende bringen, was in den offiziellen Medien gesagt wird. Es wird also wieder dahin gehen, dass Kontaktbeschränkungen eingeführt werden, und zwar zeitnah. Dass man möchte nicht, dass ihr mit mehreren Leuten zusammensitzt oder steht und euch austauscht, sondern das ist es, was man durchschneiden muss. Dieses gemeinsame Denken und nach vorne gehen will man nicht. Davor hat man offenbar richtig Angst. Weiter heißt es, größere Zusammenkünfte gar nicht, das konsequente bevorzugte Tragen von Masken, FFP2 natürlich, insbesondere heißt es in Innenbereichen, sowie der verstärkte Einsatz von Schnelltests bei Zusammenkünften vor und während der Feiertage, so die Expertenempfehlung. Strengere Partyregeln, drinnen maximal 25 statt 50 Gäste, draußen maximal 100 statt 200. Man rechnet damit, dass die Clubs und Diskotheken geschlossen werden. Und die Beschränkungen, heißt es, werden wahrscheinlich nicht an Weihnachten, aber zwischen den Feiertagen für Silvester stattfinden. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgehen wird. Ja, es ist sehr wichtig, dass wir uns darauf eben vorbereiten. Und wir haben ja auch, das hat der Wochenblick auch nochmal gebracht, darüber gesprochen, dass jetzt überall Generäle die internationale Führung übernehmen. Also in Deutschland ist es ja der Carsten Breuer, 2-Sterne-General der Bundeswehr. Er ist jetzt der Leiter des von Olaf Scholz eingerichteten Corona-Krisenstabes im Kanzleramt, auch in Österreich und in Portugal und wie es heißt wohl auch in Italien werden jetzt Generäle eingesetzt, um die sogenannte Corona-Krise zu leiten. Und Breuer gilt ja auch als Logistikexperte, als erfahrener Krisenmanager. Andreas, du hast es vorhin gesagt, es wird zu Lebensmittelengpässen kommen und es ist wahrscheinlich, dass dann die Bundeswehr eingesetzt wird, um die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Der Mangel ist die neue Normalität.
Genau, das ist der Punkt, das ist das Ziel, die Agenda. Und vielleicht noch gerade zu dem Generalmajor Breuer, der nicht nur alleine alles regeln kann, sondern er seine entsprechenden Offiziere auch in die neuralgischen Punkte einsetzt. Auch das hatte ich in der Breaking News noch mal kurz gesagt. Das ist ganz wichtig. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass die großen Strukturen wie Logistikunternehmen, wie Behörden, Ministerien und so weiter von der Bundeswehr dann oder über die Bundeswehr genau genommen befehligt werden. Das bedeutet, dass die eigentliche Politik und die eigentliche Regierung jetzt ersetzt wird durch eine Militärjunta. Das erinnert mich mehr oder weniger an Situationen, wie wir sie auch in der Dritten Welt zum Teil haben, wenn das Militär dann eingesetzt wird und die Regierung übernimmt.
Ja, und dann denke ich an den Brief des Soldaten, des Feldwebels, den wir vorgelesen haben hier, über den wir auch gesprochen haben, der als gebrochener Mann aus der sogenannten Impfung herausgegangen ist und von seinen Kollegen spricht, die von denen eben auch viele gegen ihren Willen sich die Spritze haben setzen lassen, weil es zur Duldungspflicht bei der Bundeswehr gehört. Andreas, wenn das Militär tatsächlich in größerem Maße eingreifen soll, du hast ja dann den Kommentar hier zum Besten gegeben, dass man die Menschen brechen will, damit sie brachial irgendwann dann auch durchgreifen. Könnte es aber eventuell auch nach der ganz anderen Seite kippen?
Ja, natürlich. Also wir dürfen eines nicht sehen, dass jeder Bundeswehrbeamte nach Bundesbeamtengesetz und auch auf das Grundgesetz, auf die sogenannte Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, da könnte man viel zu sagen, den Eid geleistet hat. Und der Eid bedeutet, dass die Bundeswehr die Aufgabe hat, das Land zu schützen, die Grenzen zu schützen vor externen Kräften, Gewalten, die das deutsche Volk oder die beispielsweise die Menschen in Deutschland schwer schädigen könnten. Das ist eins der wesentlichen Hauptprobleme. Und das ist das, was mir wirklich auch Sorgen macht im Augenblick. Denn es wird zu wenig der Zusammenhang erkannt. Wieso haben wir eine Regierung, die so stark gegen die eigene Bevölkerung vorgeht? Und jetzt muss man sich mal hinterfragen, wie kommt das zustande? Und da muss man einfach mal ein bisschen auch auf die Geschichte zurückgehen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 das Grundgesetz entwickelt wurde von den Alliierten für die Bundesrepublik Deutschland. Und dieses Grundgesetz die BRD, also ein Staatsfragment, beschrieb. Und man muss einfach wissen, dass diese BRD, diese Bundesrepublik Deutschland, ja 1973 der UN beigetreten ist. Und die UN ist letztendlich eine Organisation, zu der auch eine sogenannte Feindstaatenklausel gehört. Und diese Feindstaatenklausel, der unterliegen zum Beispiel Deutschland und auch Japan. Und die Bundesrepublik ist quasi durch den Beitritt in der UN 1973 somit auch der Feindstaatenklausel beigetreten. Das heißt, die Bundesrepublik ist Mitglied in einer Organisation, die sich UN nennt, die in ihren Unterlagen eine Feindstaatenklausel hat, in der Deutschland als Feind hervorgeht. Die Bundesrepublik ist also quasi einer Feindesorganisation des eigenen Landes beigetreten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was ich damit meine. Und wenn man diese Zusammenhänge aus der verfassungsrechtlichen Situation Deutschlands einmal versucht zu diskutieren, und da hat auch die Welt und andere große Mainstreamer drüber geschrieben und haben gesagt, okay, ja, das kann man nicht so sehen, die Feindstaatenklausel ist noch drin und Deutschland steht dort immer noch als Feindstaat von Hunderten von Staaten, die Deutschland als Feind sehen. Das heißt, man könnte Deutschland jederzeit quasi angreifen, ohne irgendein UN-Mandat zu haben. Aber das hat man eben halt aus Bequemlichkeitsgründen eben nicht geändert, weil das ist ja auch ein ziemlicher Aufwand, dann solche Gesetzesänderungen zu machen und so weiter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Moment mal, wenn ich sehe, was wir für Papiertiger haben, wo für jeden Firlefanz Gesetze gemacht werden, inklusive dem Krümmungsgrad der Gurke bei der EU, aber man nicht in der Lage ist, die Feindstaatenklausel so zu verändern, dass Deutschland als Feind der UN herausgenommen wird und die Bundesrepublik, und daran erkennt man, ist die Bundesrepublik vielleicht etwas anderes als Deutschland? Und plötzlich werden einem die politischen Zusammenhänge auch klarer. Sitzen die Gegner der Deutschen beispielsweise in der Regierung? Oh, gefährliche Zahlen, gefährliche Daten.
Ja, das ist wieder der Verschwörungstheoretiker Andreas Popp, dem ich hier freien Lauf gelassen habe. Und das Ganze natürlich Fakten sind, aber zu welchem Resümee man kommt, das muss man dann selber herausfinden. Ganz kurz, die wichtigsten Punkte aus dem Bund-Länder-Entwurf sind soeben veröffentlicht worden. Stand Montagnachmittag bei euch. Ab dem 28. Dezember sollen private Zusammenkünfte auch für Geimpfte nur noch mit maximal 10 Personen erlaubt sein. So sollen vor allem Silvesterpartys eingedämmt werden. Clubs, Diskotheken in Innenräumen sollen komplett geschlossen werden. Bei Veranstaltungen in Innenräumen dürfen nur noch 30-50% der Kapazitäten ausgelastet werden, sodass sich dann nichts mehr lohnt für irgendeinen Veranstalter oder Betreiber. Die Maskenpflicht bleibt bestehen. Je nach Inzidenz können die Bundesländer auch selbstständig Veranstaltungen absagen. Ja, und bei allen Treffen wird zu einer Selbsttestung geraten. Neben den notwendigen politischen Entscheidungen heißt es, muss die Bevölkerung intensiv zur aktiven Infektionskontrolle aufgefordert werden. Und die Überbrückungshilfe 4 soll für die von den Einschränkungen betroffenen Unternehmen bestehen bleiben. Da die Herrschaften sich morgen aber auch wieder treffen werden, könnte man sich vorstellen, weil inzwischen Omikron so wütend geworden ist, dass es dann zu weiteren Maßnahmen kommen wird. Und schon am Freitag hat übrigens, das wollte ich ja auch noch mal zum Besten geben, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit rigiden Worten zu den Weihnachtsfeierlichkeiten Stellung bezogen. Sie hat wörtlich in einer Pressekonferenz gesagt, ich will noch mal was sagen hier aus Sicht von Rheinland-Pfalz. Also Ungeimpfte sollen nach unserer Verordnung gar nicht feiern. Die dürfen sich eigentlich nur mit Ungeimpften treffen im eigenen Hausstand oder mit zwei Personen aus einem anderen Hausstand.
Also ich bin manchmal wirklich nur noch schockiert über das, was dort gesagt wird. Und ich kann da wirklich nur sagen, das ist meine persönliche Meinung, Doppelpunkt. Die heutigen gängigen Politiker der Regierung, der gesamten Parlamentsabgeordneten, bis auf wenige Ausnahmen, die möchte ich auch ganz deutlich hier ausnehmen, die hätten auch vor 80 Jahren eine große Karriere in der Politik gemacht.
Oh, wenn er sauer ist, ist er sauer, der Andreas. So, jetzt noch mal ganz kurz zu Amerika. Die Kliniken, die haben einen Notstand gehabt, was Pflegepersonal angeht, weil Joe Biden schon im September ja eine Impfpflicht für alle Mitarbeiter der Bundesbehörden und des öffentlichen Gesundheitswesens verhängt hatte. Auch größere Unternehmen müssten die Corona-Impfung verlangen, ihre Angestellten wöchentlich testen lassen. Aber, wie schon berichtet, diese Vorschriften liegen derzeit auf Eis, weil ein Gericht in Louisiana die vorübergehend ausgesetzt hat. Jetzt ist es also allein die Entscheidung der Kliniken, ob sie die Spritze anordnen. Und das tun nicht so viele, denn es ist bereits im Pflegebereich, im Krankenhausbereich von einem Exodus die Rede. Und in den vergangenen Wochen haben aufgrund dieser Impfvorschrift von Herrn Biden tausende amerikanische Ärzte und Pfleger den Job quittiert, weil sie sich nicht die Spritze geben lassen wollen, so wie es die Krankenhäuser angeordnet hatten. Und die Skepsis, auch darüber muss doch bitte nachgedacht werden. Das sind die Profis, die stehen an erster Reihe, die behandeln die Menschen, die vielleicht auch sogenannte Impfnebenwirkungen haben. Die müssen die Zettel ausfüllen, die haben die Vorgaben, was da rein soll, dass nämlich jeder, wo da, es ist ja auch in Deutschland im Moment das Thema, wer keinen Impfstatus hat, weil man vielleicht das im Moment nicht überprüfen kann, wenn ein Patient vielleicht im Koma oder so eingeliefert wird, der gilt automatisch als ungeimpft. Und das verschiebt natürlich die Zahlen. Deswegen musste auch Hamburgs Bürgermeister zurückrudern, weil er überhaupt gar keine Ahnung offenbar hat, wie sich die Zahlen zusammensetzen. Und die CDC, das ist ja die US-Gesundheitsbehörde, die hat jetzt veröffentlicht, dass jeder Dritte weitere Impfungen jetzt ablehnt. Und das ist natürlich, also in der Pflege und im Medizinbereich. Und das ist natürlich ein höherer Anteil als in der Gesamtbevölkerung. Das ist doch spannend, Andreas, dass die Fachleute Nein sagen zur Spritze.
Ja, natürlich. Die werden natürlich auch wissen, warum. Denn ich denke mal, die Fachleute, gerade aus dem medizinischen Bereich, aber auch aus dem nichtmedizinischen Bereich. Übrigens auch alle, die noch normal denken können. Da ist kein akademischer Bildungsgrad für notwendig. Die wissen, dass mit den Zahlen einfach willkürlich operiert wird, um Ergebnisse zu schaffen, die es überhaupt nicht gibt. So, und wenn man dann die Zusammenhänge erkennt und dann eins und eins zusammenrechnet und dann verfolgt, dass einer sagt, wir müssen uns impfen und boostern, um dann anschließend mit den Ungeimpften auch dem Lockdown zu unterliegen, da fasst man sich doch an den Kopf und sagt, sag mal, für wie blöd halten Sie die Menschen eigentlich? Und dann muss man sich manchmal auch fragen, bei wie vielen Menschen Sie mit dieser Einstellung tatsächlich auch Recht behalten.
Ja, und es gibt eine Meldung von einer Webseite, die heißt WND. Also ganz kurz noch zum Abschluss. USA, eine ganze Reihe amerikanischer Krankenhauskonzerne haben jetzt, damit ist die Meldung dann beendet, die Impfpflicht aufgehoben. Darunter Giganten wie HCA, Tenet, Intermountain und so weiter. Und das Land hat jetzt schon einen extremen Mangel an Arbeitskräften und da bilden natürlich die Kliniken keine Ausnahme. Andreas, auch dazu noch ganz kurz, das ist ja auch das, was einer deiner Informanten mitgeteilt hat, dass der Mangel die neue Normalität wird auch die ärztliche Betreuung sein.
Ja, man geht davon aus, dass im Januar 25% des medizinischen Personals, ich sage mal, ausfällt. Man sagt durch Krankheit oder durch Quarantäne. Also man versucht hier auch dem Virus, manchmal verteidigt man das Virus schon wirklich, weil so schlimm ist es gar nicht, dass man auch das dem Virus wieder in die Schuhe schieben will, letztendlich es sich aber dabei nur handelt um offensichtliche Impfprobleme, die auftauchen. Und das sagen immer mehr Ärzte und Experten. Und ich habe ja viel auch mit Epidemiologen zu tun, die sich mit dem Thema Impfen auseinandergesetzt haben. Und spätestens, wenn wir Robert Malone jetzt gehört haben, mit diesem mRNA-Impfstoff, der ist der Erfinder des Ganzen. Ja, der Erfinder, der weiß, wovon er redet. Ja, und er warnt dringend davor. Und man sieht, wie er auch darunter leidet. Wird natürlich jetzt als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Nein, es ist ziemlich eindeutig.
Ja, Robert Malone hat die mRNA-Impftechnologie tatsächlich erfunden und mitentwickelt. Die Geister, die er rief. Ja, und jetzt gibt es neue Schätzungen, wie viele oder wie hoch ist die Zahl der Toten durch Corona-Impfungen in den USA? Und da gibt es eine neue Studie, und zwar von der Columbia University. Die jüngste Zählung der CDC von Todesfällen, die auf Covid-19-Impfstoffe zurückzuführen sind, beläuft sich auf ca. 20.000. Aber eine Studie von Forschern der Columbia University schätzt die tatsächliche Zahl auf das 20-fache. Würde bedeuten 400.000. Und wir haben schon oft gesprochen über das VAERS-System, schreibt sich V-A-E-R-S, Vaccine Adverse Events Reporting System. Und das hat zum 3. Dezember also 20.000 Todesfälle gemeldet, 102.000 Krankenhausaufenthalte und insgesamt 946.000 unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Covid-19-Impfstoffen. Wenn die in der Columbia-Studie ermittelte Dunkelziffer korrekt ist, würde es bedeuten, dass es fast 400.000 Todesfälle aufgrund von Covid-19-Impfstoffen gibt. Und die Forscher weisen in der Zusammenfassung der Studie darauf hin, dass genaue Schätzungen der durch Impfstoffe verursachten schweren unerwünschten Ereignisse und Todesfälle für Risikonutzenanalysen von Impfungen und Auffrischungsimpfungen gegen SARS-CoV-2 in verschiedenen Altersgruppen entscheidend sind. Und das US Department of Health and Human Services weist darauf hin, dass ein VAERS-Bericht kein Beleg dafür ist, dass ein Zusammenhang zwischen einem Impfstoff und einem unerwünschten Ereignis hergestellt wurde. Das HHS weist jedoch auch darauf hin, dass es sich bei VAERS, bei diesem Register, um ein passives Meldesystem handelt, das nur für einen kleinen Teil der tatsächlichen unerwünschten Ereignisse Meldungen erhält. Viele Mitarbeiter des Gesundheitswesens haben offengelegt, dass sie, und das ist das Entscheidende, und diese Meldung gibt es natürlich auch aus Germany, dass sie von ihren Vorgesetzten angewiesen wurden, keine durch Covid-Impfstoffe verursachten Schäden an das VERS-Register zu melden.
Ja, und hier an der Stelle fällt mir natürlich dieses brillante Statement ein von Herrn Professor Johann Mislivetz, so heißt der gute Mann, das ist ein Österreicher, der Professor ist und der erklärt ganz deutlich, mit welchen Methoden die Zahlen gefälscht werden. Und er bringt dann beispielsweise zwei vergleichbare Frauen, beide sind 36 Jahre alt, beide sind übergewichtig, beide sind Raucher, beide sind also stark übergewichtig und auch schlecht in hohen Fettanteil des Körpers, also nahezu identische Grundannahmen. Und beide Frauen sterben. Bei der einen, die geimpft ist, spricht man davon, dass es die Vorerkrankungen waren, warum sie gestorben ist und auf gar keinen Fall die Impfung. Eine andere Frau vergleichbar, die ist eben halt ungeimpft, da sagt man ganz klar, sie ist gestorben aufgrund der Tatsache, dass sie ungeimpft ist. Und mit diesen Methoden der nicht nur zweifelhaften und auch nicht nur der mangelhaften, sondern der gezielten Falschzahlen, und das hat er ganz deutlich auf den Punkt gebracht, geht bitte mal rein, Johannes Mislivetz heißt der gute Mann, Professor für Medizin an der Universität, glaube ich, in Wien. Und der hat das so deutlich gebracht. Für mich war das schon sehr bezeichnend. Findet man auch auf unserer Seite.
Ganz kurz noch, um diesen Artikel zu beenden. Die Forscher hier von der Columbia-Studie haben erklärt, dass die Studie darauf hindeutet, dass die Risiken von Covid-Impfstoffen und Auffrischungsimpfungen bei Kindern, jungen Erwachsenen und älteren Erwachsenen mit geringem beruflichem Risiko den Nutzen überwiegen. Die Risiken überwiegen den Nutzen. Es ist gefährlicher, sich impfen zu lassen, als nicht impfen zu lassen. Und die Forscher betonen die dringende Notwendigkeit, Diagnosen und Behandlungen für lebensverändernde Impfschäden zu identifizieren, zu entwickeln und endlich zu verbreiten. Und dazu haben wir, du wolltest was sagen.
Ja, nochmal ganz kurz, weil es mir wichtig war, von dem Herrn Professor Mislivetz. Ihr findet das auf OE24TV. Das war mir wichtig, das ist also Mainstream.
Ja, okay. Und in diesem Zusammenhang, den Einschub habt ihr bitte registriert. Jetzt kommen wir, haben gestern gemeldet, Andreas, da warst du ganz traurig, weil du bist für viele Jahre ein Anhänger gewesen von Il Divo, von den klassischen Operntenören und Sängern, die also wunderschön, wunderschöne Konzerte gegeben haben. Und einer der Sänger, Carlos Marin, der ist am 7. Dezember an Covid erkrankt, doppelt geimpft und ist im Manchester Royal Hospital in Großbritannien ins künstliche Koma versetzt worden und ist gestern verstorben, nachdem er also intubiert wurde und so weiter. Er ist gestorben an Covid-19, wie es heißt. Und es heißt ja eigentlich immer, und es wird uns auch immer wieder weiß gemacht, lasst euch impfen, denn das schützt vor einem schweren Verlauf auf jeden Fall, auch wenn die Ansteckungsgefahr natürlich bleibt.
Aber er war geimpft und geboostert. Doppelt, ne? Ja. Doppelt geimpft und geboostert. Ja, also das hat mich persönlich betroffen. Ich bin ja ein Freund von klassischer Musik und eigentlich nicht unbedingt von dieser aufgepoppten, modernen klassischen Musik, aber Il Divo hat für mich da eine großartige Ausnahme gemacht, diese Tenöre dort, und ich bin auf vielen der Konzerte gewesen. Es hat mich persönlich schon ein bisschen getroffen, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber hier wird wieder einmal deutlich, mit welchen Methoden hier auch gearbeitet wird und wie man hier natürlich auch selektiv die Nachrichten natürlich stellt, und ich glaube eben halt auch, dass hier relativ wenig darüber gesagt werden wird, über diesen Zusammenhang mit der Impfung und seinem Todesfall.
Ja, wir hatten das eingestellt mit dem Hinweis, man trauert und schweigt über die Hintergründe. Das ist auch etwas, ein Phänomen, was für mich wie eine Wand wirkt. Wenn doch ganz klar da steht, der Mann ist doppelt geimpft. Er ist an Covid verstorben, nachdem er ins Koma gesetzt wurde. Und es doch offiziell heißt, dass die Impfung vor schweren Verläufen schützt, müsste doch spätestens bei einem so berühmten Mann eine Diskussion losgehen und man sich fragen. Ja, und die nächste Information, die kommt übrigens auch aus Großbritannien, nämlich da gibt es eine Fußballlegende, Matt Le Tessier, und Southampton-Legende, der fordert eine sofortige Untersuchung darüber, ob die Covid-Impfung dazu beigetragen hat, dass immer mehr Fußballer an Herzproblemen leiden. Wir stellen euch das ja auch öfter ein, die Meldungen aus Italien, aus Frankreich, aus Argentinien, wo plötzlich Fußballspieler auf dem Feld sich ans Herz greifen und zusammensinken, oftmals mit Sterbefolge. Oder auch andere Sportler, die voll im Saft sind, die im Training sind, die einen guten, stabilen Herz-Kreislauf-Rhythmus haben, die plötzlich versterben. Und Matt Le Tissier sagt, dass er die zunehmenden Berichte über Herzprobleme bei Fußballspielern nur sehr schwer verstehen kann und möchte jetzt Antworten haben. Und während der letzten Europameisterschaft, übrigens ist dieser Bericht von Mainstream, Daily Mail aus Großbritannien, also während der letzten Europameisterschaft brach der ehemalige Tottenham und Dänemark-Star Christian Eriksen auf dem Spielfeld zusammen, nachdem er einen Herzstillstand erlitten hatte, und soll jetzt seine Karriere mit einem implantierten Herzdefibrillator wieder aufnehmen. Und die Legende von Manchester City, Sergio Aguero, gab bekannt, dass er seine Fußballschuhe an den Nagel hängen wird, nachdem bei ihm nach einem Spiel gegen Barcelona, bei dem er schwere Atemprobleme hatte, Herzrhythmusstörungen diagnostiziert wurden und so weiter und so weiter. Victor Lindelof, Innenverteidiger von Manchester United, trägt einen Herzmonitor und so weiter. Und Le Tissier, dieser Southampton-Legendenspieler, der sagt, dass er in seiner 17-jährigen Karriere, die sich über 2 Jahrzehnte erstreckte, kein einziges Mal einen Spieler gesehen habe, der an Herzkomplikationen gelitten habe, und er forderte jetzt offiziell die Behörden auf, eine Untersuchung in dieser Angelegenheit durchzuführen.
Ja, und wenn man das jetzt hört und das Ganze jetzt mit in den Kontext stellt dessen, was wir gerade erlebt haben in dieser Breaking News und in den anderen Dingen, was man jetzt vorhat, dass die Menschen nicht mehr auf die Straße gehen dürfen, das ist für mich natürlich jetzt, denke ich mal, fast ein Moment, was ich erwarte, dass viele Menschen jetzt sagen werden, jetzt gehe ich erst recht auf die Straße. Das vermute ich mal, dass das passieren wird. Denn es gibt Experten, die sprechen davon, dass die Demonstranten, die auf der Straße sind, erstmal keine Minderheit sind, wie es immer dargestellt wird, von den Mainstream-Politikern, die in ihrer Panik mit zitternder Stimme sagen, das ist ja, und jetzt stehen die mit der Fackel vor meinem Haus und machen mir da Angst. Was ist das alles? Ja, da stehen Leute mit einer Fackel vorm Haus, ja. Ich meine, es ist eine friedliche Demonstration, da wird nichts kaputt gemacht, nicht mal der Zaun eingerissen vom Haus, sondern die stehen da einfach nur als Warnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, wo ist denn da etwas Verwerfliches bei in einer sogenannten Demokratie? Und ich glaube, dass nicht nur diese 2%, die bisher auf den Straßen gewesen sind, die schon Millionen ausmachen. Das darf man nicht vergessen. Aber jetzt gehen wir davon aus, es sind ungefähr mindestens 15% der Bevölkerung in Deutschland zum Beispiel, die durchaus mit diesen Menschen sympathisieren und auch bereit sind, auf die Straße zu gehen. Und wenn 15% der Deutschen auf die Straßen gehen, dann sind das 12 Millionen Menschen, über 12 Millionen in Deutschland. Und das ist natürlich ein Bild, welches sich in die Köpfe der Menschen einfrisst und vor allem auch in die Seelen, die etwas verursachen. Und dann könnte es sein, dass die ersten Politiker, die ersten Soldaten, die ersten Polizisten ihren Helm niederlegen und sagen, stopp, aus, ich mach nicht mehr, das Spiel ist vorbei, wir schließen uns wieder dem Volk an.
Wir werden sehen. Ja, für mich ja auch immer noch ein Mysterium, aber ich möchte hier gar keine Verschwörungstheorie aufbringen, was zum Beispiel mit dem Comedian Mirko Nonchev passiert ist, wo es offiziell heißt, man kann nichts feststellen, woran er gestorben ist, auch keine Einwirkung von außen oder so. Mai, der ist halt einfach gestorben und die Diskussion wird nicht weitergeführt.
An Altersschwäche mit 52, ganz normal.
Ja, ja. Ja, wenn man so viel lustig ist, dann kann das schon gefährlich werden. Andreas, war natürlich satirisch gemeint, bitte. Wir kommen zu einem neuen Thema. Das hat im Moment hier die Presse doch... er ist herrlich. Ihr seht ja manches hier nicht, aber ich sehe es. Während wir hier aktuelle Meldungen besprechen, Andreas anfängt, seinen Laptop zu putzen. Gut, ja, sehr schön, Andreas. Der ist immer ordentlich, ganz minutiös und akkurat und muss ganz sauber und ordentlich sein.
Es war so staubig, dass ich was nicht sehen konnte und deshalb habe ich jetzt den Lappen genommen und einfach mal den Bildschirm abgewischt nebenbei, während du erzählt hattest. Ich habe genau deinen spannenden Ausführungen gelauscht.
Ich habe nicht erzählt, ich habe versucht zu berichten.
Das war großartig, du bist so toll, wunderbar, Dankeschön.
Und dein Laptop, der glänzt jetzt so schön, der ganze Staub ist weg. Und es war so viel Staub, dass man nichts mehr gesehen hat.
Dankeschön, Schnuckelputzi-Mausiköttelchen.
Ja, das war jetzt wieder sehr unsachlich. Wir befinden uns in einer Informationssendung. Okay, wir wechseln das Thema und kommen zu deinem Lieblingsminister und nein, Minister ist er ja gar nicht mehr, der ist jetzt Kanzler, Olaf Scholz. Und ja, dein Lieblingskanzler Olaf Scholz, der hat übrigens einen Bruder, der heißt Jens. Und jetzt ist die Presse auch übrigens die Mainstreamer, die sind noch ein bisschen vorsichtig, aber auf jeden Fall wird darüber berichtet, dass der Bruder, der Jens Scholz, der ist Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, gehört übrigens zu den größten Unikliniken Deutschlands. Und Deutschland hat ja laut DIVI-Intensivregister aktuell 22.207 betreibbare Intensivbetten. Zu Beginn des Jahres waren es übrigens noch 26.400. Im vergangenen Jahr waren es übrigens noch 28.000. Aus Sicht des Bundesgesundheitsministeriums unter Jens Spahn waren es damals, hieß es ja, zu wenige Intensivbetten für die aktuelle Mikrobenkrise. Und das, obwohl Deutschland vor der Krise schon mit 34 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner weltweit Spitzenreiter war. Also hat das Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn im vergangenen Jahr ein Förderprogramm ins Leben gerufen. 50.000 Euro wurden für jedes neue Intensivbett pro Klinik ausgeschüttet. Ob aus dem Bestand aufgestellt oder neu angeschafft, egal. Am Ende wurden 686 Millionen für mehr als 800 Kliniken ausgeschüttet. Macht also 13.700 neue Intensivbetten. Das heißt wiederum, dass wir verglichen mit den damalig ohnehin vorhandenen 28.000 Intensivbetten heute 41.700 zur Verfügung haben müssten. Haben wir aber nicht. Wie bereits erwähnt, laut DIVI-Intensivregister sind es nur 22.207 betreibbare Intensivbetten deutschlandweit. Also das heißt, wir haben nicht nur nicht mehr Intensivbetten seit diesem Förderprogramm, sondern weitaus weniger. Und die meisten Zuschüsse mit 11,7 Millionen Euro erhielt im Übrigen das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein für 234 neue Intensivbetten. Vorstandsvorsitzender dort nochmal der Jens Scholz, der Bruder vom Bundeskanzler Scholz, der übrigens auch Leopoldina-Mitglied ist. Vor der Pandemie hatte das UKHS, so heißt diese Klinik, 172 betreibbare Intensivbetten. Aktuell werden nur 240 Intensivbetten betrieben, also nur 68 Intensivbetten mehr als vor der Pandemie, obwohl 234 neue Betten angegeben wurden. Es müssten also insgesamt 406 Intensivbetten betreibbar sein. Es fehlen aber 166 der insgesamt angegebenen Intensivbetten. Und um das Rätsel zu lösen, 166 Intensivbetten sind laut UKSH, also Schleswig-Holsteiner Universitätsklinik, als Reserve zu verstehen, die man angeblich jederzeit binnen weniger Tage betreiben könne.
Ja, und sowas kann man dann doch schon in der Meinung als Schwindelprogramm dann bezeichnen. Ob es kriminell ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber es hat schon ein Geschmäckle, wenn der Bruder Olaf dem Bruder Jens das Geld dann überweist. Das heißt, der Bundesfinanzminister, der damalige, überweist dann das Geld unter seiner Leitung, zumindest wird es überwiesen, an seinen Bruder mit solchen entsprechenden Programmen. Und das finde ich natürlich schon sehr interessant, gerade wenn man bedenkt, dass ja Olaf Scholz natürlich auch eine Karriere in der kriminellen Ebene offenbar hinter sich hat. Denken wir an Wirecard. Die Dinge sind immer noch nicht aufgelöst, wo Herr Scholz offenbar eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Das ist ganz wichtig. nicht. Und wenn wir dann uns angucken, gerade die Geschichte mit der Cum-Ex-Affäre der Warburg Bank, die den Steuerzahler 47 Millionen Euro gekostet hat, weil unter der Führung von Olaf Scholz, das ist also der Vorwurf, der von den entsprechenden Staatsanwaltschaften entsprechend gerade ermittelt wird. Da gibt es also noch keinen anhängigen Prozess, aber die Ermittlungen laufen, dass er da eben halt durch seine Führung Verzögerungstaktiken hätte können haben. Ich will mal vorsichtig sein. So, und das Ganze passt natürlich auch eben halt in die Geschichte von dem Olaf Scholz selbst rein, dem man ja momentan gerade vorwirft übrigens, dass er mal mit der RAF in Verbindung zu bringen war in seinen jungen Jahren. Aber das scheint ein Fake zu sein. Man hat da dieses RAF-Bild hinter ihn irgendwie reingebracht. Und ich möchte ganz klar sagen, man kann Herrn Scholz natürlich eine RAF-Mitgliedschaft, also dieser Roten Armee-Fraktion, der Terrororganisation, nicht nachweisen. Das möchte ich hier nochmal ganz klar sagen. Und dass er natürlich bei den Jungsozialisten war und damit natürlich auch in diesen Strukturen unterwegs war, sogar in der DDR auf Staatsbesuchen eingeladen war und letztendlich auf Steuerzahlerkosten, nämlich auf Kosten der Allgemeinheit, ein System immer gestützt hat, zu Lasten der Unternehmen, zu Lasten der Fleißigen, zu Lasten der Leistungsträger. Und genau das sehen wir hier wieder. Da zieht sich ein Muster für mich durch.
Nun wollen wir Jens Scholz, den Bruder von Olaf Scholz, nicht einfach in Sippenhaft nehmen. Das ist unmoralisch und unethisch. Aber spannend ist natürlich zu lesen, dass Jens Scholz in diesem Uniklinikum Schleswig-Holstein bonusabhängig bezahlt werden soll. Das ist ja ein interessanter Punkt, wenn man bedenkt, dass Jens Scholz so gesehen nur potenzielle oder gar fiktive Intensivbetten angegeben hat. Und damals, als das ausgeklüngelt wurde, das System, da war der Olaf Scholz ja noch Finanzminister. Und wie bereits erwähnt, erhielt das Klinikum Schleswig-Holstein gemeinsam mit dem Klinikum Stuttgart das meiste Geld, nämlich jeweils 11,7 Millionen Euro.
Genau, und mit diesen Geldern, 11,7 Millionen, kann man natürlich auch die Gehälter nicht nur der entsprechenden Vorstände, sondern auch der anderen leitenden Mitspieler, ich sage mal, sportlich aufpeppen. Und wer entsprechend mit Geld dann entsprechend versorgt wird, ich denke mal, der neigt auch weniger dazu, kritisch sich dem System gegenüberzustellen. Früher nannte man das Schmieren und Korruption, heute nennt man das kreative Buchführung.
Es ist übrigens ein Artikel von www.publikum.net und hier heißt es weiter, der Autor sagt, immerhin verstehe ich nun, was der Vater von Bundeskanzler Scholz meinte, als er sagte, dass die Brüder von Scholz mehr verdienen als der Kanzler. Also früher gesagt hat, ne? Und bei den Mengen an Intensivbetten in Reserve verwundert es natürlich nicht, dass Jens Scholz mittlerweile in Frankreich berühmt sein soll, weil er während der Corona-Krise 6 französische Covid-Patienten in seinem Klinikum aufnehmen konnte, obwohl die Intensivstationen in Deutschland ja so überlastet waren. Tja, spannend, was da vielleicht noch ans Licht kommt. Vielleicht wird sich das eine oder andere Mainstream-Medium noch auf diesen Fall konzentrieren, vielleicht aber auch nicht. Andreas, es ist eine Meldung, die ist schon 3-4 Tage alt, die haben wir geschoben letzte Woche. Und zwar ist das eine Meldung von den Goldseiten. Und die haben, das ist ja so ein Portal für Edelmetalle und so weiter. Und die melden, dass 10 Länder einen Cyberangriff auf das globale Finanzsystem simuliert hätten. Und zwar hat Israel in Zusammenarbeit mit mehreren Ländern einen großen Cyberangriff auf das globale Finanzsystem simuliert. Das hat Reuters unter Berufung auf das Finanzministerium Israels berichtet. Man wolle so die Zusammenarbeit der Länder verstärken, um mögliche Schäden für Finanzmärkte und Banken zu minimieren. Das Ganze habe 10 Tage gedauert, in welchen sensible Daten im Dark Web aufgetaucht und gefälschte Nachrichten verbreitet worden seien, die schließlich zu einem Chaos auf den globalen Märkten und einem Ansturm auf Banken geführt hätten. Und die Simulation umfasste den Angaben zufolge mehrere Arten von Angriffen, die sich auf die globalen Devisen- und Anleihemärkte, die Liquidität, die Integrität von Daten und auf Transaktionen zwischen Importeuren und Exporteuren auswirkten. Und ich sage auch noch ganz kurz, wer da mitgemacht hat. Vertreter aus den USA, aus Großbritannien, Vereinigte Arabische Emirate, Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz, Niederlande, Thailand und dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.
Ja, das sind die eigentlichen NGOs, die zuletzt genannt sind, eben halt Weltbank und Internationaler Währungsfonds, die ja beide in Washington DC ansässig sind und unter dessen Orchestrierung diese ganzen Strukturen laufen. Und das ist einer der ganz wesentlichen Berichte, wo es um die Ursachenforschung geht. Worum geht es bei diesen ganzen Krisen? Ob das Ukraine geht, ob das um Corona geht, ob das um Klima geht oder was man uns da jetzt alles um die Ohren haut, genau hierum geht es. Das Finanzsystem neigt sich dem Ende. Man bereitet jetzt die Menschen darauf vor, dass irgendwann ganz böse Kriminelle einen Cyberangriff gemacht haben. Und aus diesem Grunde ist das Finanzsystem eben halt zusammengebrochen. Und dann können sich alle nur noch wundern und keiner konnte damit rechnen. Das ist ein anderer schwarzer Schwan. Ich habe darüber vorhin schon mal besprochen, was überhaupt ein schwarzer Schwan ist. Nämlich irgendwelche exogenen Ereignisse, die plötzlich einschlagen, wo alle dann sagen, da konnte keiner mit rechnen, obwohl alle damit gerechnet hatten, die nämlich an den entsprechenden Schaltstellen sitzen. Man setzt hier ganz bewusst auch falsche Flaggen, Operationen gehören dazu, eben halt in solche Situationen ein, um dann irgendwelche neuen Umlenkungen in der Gesamtpolitik zu vollziehen. Das ist genau das, was gerade vorbereitet wird. Und dieser Bericht ist ein kleiner Stein wieder dazu in diesem Mosaik, um zu erkennen, alles klar, es kommt näher.
Wenn Deutschland dabei war und wir heute aus deinen Informationen von deinen Informanten hören, dass unter anderem ja auch von einem möglichen Black Swan die Rede ist, der relativ zeitnah eingesetzt werden könnte, könnte das kausal zusammenhängen?
Ja, absolut.
Okay. Also kurze Antwort vom Finanzchef hier an meiner Seite. Andreas, mein Lieblingschef, genau. Hier heißt es in einer anderen Meldung, dass China und Russland, Andreas, neue Finanzinfrastrukturen angekündigt haben. Beide Länder, so heißt es, entwickeln gemeinsam betriebene Finanzmarktstrukturen, auf die Dritte keinen Einfluss haben sollen. Und das hat die russische Nachrichtenagentur Russia Today berichtet. Und das ist in der letzten Woche bekannt gegeben worden. Und damit will man erreichen, dass unabhängig vom Zugriff anderer Länder die neuen Finanzinfrastrukturen funktionieren können sollen. Um welche Systeme es sich dabei genau handelt, ist derzeit noch nicht bekannt. Was steckt dahinter?
Naja, wir haben ein international angelegtes, von US-dominiertes, also USA-dominiertes Finanzsystem. Und da kommt dann wieder IWF und eben halt auch die Weltbank mit zum Zuge. Und da geht es dann darum, alleine die Grundstrukturen der Architektur, die IBAN. Ihr kennt alle die IBAN. Was heißt IBAN? IBAN heißt International Banking Account Number. Das ist also eine internationale Kontonummer. Das ist ganz wichtig. Und es gibt eben halt noch den SWIFT-Code. Oft wird er auch in Zusammenhang gebracht mit dem sogenannten BIC. Auch das kennen wir alles, aber das bringt jetzt zu wenig, da jetzt drauf einzugehen. Die China und Russland wissen natürlich sehr wohl, dass man mittlerweile mit der allgemeinen Politik jetzt sagt, wir werden uns irgendwann mal überlegen, im Rahmen einer Sanktion China und Russland vom System abzuschalten versuchen. Und die sind natürlich schon längst dabei und haben ganz neue Systeme gebracht. Und da gibt es den Chef der zweitgrößten Bank in Russland, der VTB Bank, Andrei Kostin heißt der. Und der hat also zum Beispiel gesagt, das wäre eine ernste Maßnahme, wenn man SWIFT, das ist dieses Programm, um internationale Überweisungen durchzuziehen, wenn man das entsprechend jetzt als Sanktionsmaßnahme machen würde. Aber Russland hat bereits sein eigenes Bankinformationssystem eingerichtet. Das ist bekannt als SPFS. Das gibt es schon übrigens seit 2019. Vorbereitet sind sie natürlich. Momentan wissen wir ja, dass die russischen Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine im Westen angeblich die große Besorgnis ausgelöst haben, weil man Angst hat jetzt vor der russischen Invasion. Real ist das Ganze vergleichbar. Ich hatte das in einem der letzten Podcasts gesagt, mit der Kuba-Krise 1963, wo beispielsweise die USA in der Türkei und in Italien Massen an Sprengstoff, also an Atomwaffen, Sprengstoffsätzen und Raketen aufgebaut haben, direkt an der russischen Grenze, speziell Türkei. Und daraufhin hat Russland dann entsprechende Atomwaffen in Kuba stationiert, die sie mit zivilen Schiffen haben rübergebracht. Und dann gab es ja diese große, schwere Krise Anfang der 60er Jahre, wo dann man sich geeinigt hat, hat gesagt, okay, Russland ist bereit, das zurückzuziehen aus Kuba, die Atomwaffen, wenn die Amerikaner sie auch zurückziehen aus der Türkei und reduzieren eben halt in Italien. Und so hat man das wieder hinbekommen. Diese ganze Situation erinnert momentan an diese damalige Lage. Aber was wir hier haben, ist natürlich eines, man versucht jetzt hier mit dieser Grundlage der Ukraine, weil ja USA komplett in die Ukraine einmarschiert sind, gewissermaßen bauen dort ihre Biolabors, haben dort ihre gesamten, militärischen Geräte aufgebaut und so weiter. Und jetzt droht man eben halt mit Sanktionen und ich sage, Russland und China sind vorbereitet und die, die sich wirklich schneiden werden, ist, wenn nämlich internationale Finanzierungen und Geldtransaktionen nicht mehr forciert werden können, dann kann man ganz einfach sagen, dass Russland die große Schraube zudreht der Pipelines mit Gas, wenn die nicht mehr bezahlt werden können. Also das Problem ist ja, leiden werden die Menschen im Westen darunter am meisten. Und genau das ist das, was hier auch offenbar mit zum Spiel gehört.
Ja, Wladimir Putin hat sich auch wieder geäußert. Das haben wir hier in den russischen Nachrichten zu den Gasspeicherbeständen in Deutschland und Europa. Und er hat gesagt, dass wörtlich unvernünftige Handlungen der europäischen Behörden zu der Energiekrise geführt hätten. Wir vermelden das hier nur als Ausgleich der Mainstream-Medien, die ja den bösen Ivan für alles verantwortlich machen. Der böse Ivan in Anführung antwortet jetzt das hier und insbesondere bezeichnet er die Entscheidung der Europäischen Kommission, die langfristigen Gasliefer-Verträge zu kündigen und zum Börsenhandel mit Brennstoffen überzugehen, als Fehler. Und Wladimir Putin als russischer Präsident hat Gazprom angewiesen, mit den geplanten Arbeiten zur Erhöhung der Gasmenge in den europäischen Speichern zu beginnen. Also etwas anderes, als was behauptet wird öffentlich, dass er es blockieren würde. Er hat also jetzt die Erhöhung angeordnet der Gasmenge in den europäischen Speichern. Dies wird es ermöglichen, heißt es, die vertraglichen Verpflichtungen zur Lieferung von Gas nach Europa im Herbst und Winter wörtlich zuverlässig, stabil und rhythmisch zu erfüllen und eine günstige Situation, auf jeden Fall eine günstigere, auf dem europäischen Energiemarkt im Allgemeinen zu schaffen. Und Gazprom hat mit diesen Arbeiten bereits am 9. November begonnen.
Ja, und man könnte damit eine optimale Symbiose starten, in dem Europa und Russland freundschaftlich verbunden miteinander Geschäfte macht. In dem Russland, die sind nämlich auch angewiesen aufgrund der hohen Investitionen in die Gaspipeline, dass sie natürlich Gelder damit verdienen. Das ist doch ganz logisch. Aber Europa ist auch angewiesen eben halt auf das Gas, damit sie eben halt einen warmen Hintern haben im Winter. Aber hier spielen politische Kalküle der Hochfinanzwelt, der großen NGOs, eine offenbar größere Rolle im Rahmen dieser ganzen WEF-Kriegsführung gegen die Menschen, gegenüber denjenigen Grundbedürfnissen, die die Menschen eigentlich haben, warm zu leben und die Menschen in Russland entsprechend auch am Wirtschaftssystem der Welt teilnehmen zu können. Und so ziehen sich mehr oder weniger die westliche Welt komplett aus diesem ganzen Weltsystem raus. Wir dürfen nicht vergessen, auf der anderen Seite in China brennt ja auch die Hütte. Wir haben gerade gesehen, dass es ein großes Handelsabkommen der transatlantischen Brücke USA, England und Australien gibt, wo man sogar verzichtet auf entsprechende Zölle und so weiter. Das sind natürlich auch wieder kriegerische Maßnahmen gegen China. Das heißt, die transatlantische Brücke hat momentan auf der ganzen Welt überall Feuer. und hat zu wenig Feuerlöscher. Und das ist das Hauptproblem, was sie gerade haben. Das heißt, es ist eine ziemlich verwegene Situation und mir kommt das manchmal so vor wie ein angeschossenes Tier, was nur noch wild um sich beißt.
Ja, und es gibt eine Meldung aus Russland, Überschrift: Russisch-chinesische Zusammenarbeit ist ein Schlag gegen die globale Dominanz der USA. Und hier heißt es, bestätigt genau das, was du gesagt hast. Hast du da noch was?
Nee.
Bestätigt genau, was du gesagt hast. Die Triebfeder für das Wachstum der beiden Seiten, China und Russland, sei der Druck des kollektiven Westens auf die Volkswirtschaften der beiden Länder. Das hat der Leiter des Sektors Wirtschaft und Politik Chinas, Sergei Lukonin, in einem Gespräch mit FBA Economics Today gesagt. Und Wladimir Putin als russischer Präsident und der chinesische Präsident Xi haben kürzlich eine Online-Konferenz abgehalten. Beide Seiten erörterten den bilateralen Dialog und sprachen über die internationale Agenda, einschließlich auch der bevorstehenden Olympischen Spiele in Peking, wo ja deine Lieblingsaußenministerin auch schon angekündigt hat, das alles boykottieren zu wollen. Und Chinas Staatschef hat Herrn Putin dafür gedankt, dass er sich den Versuchen widersetzt hat, einen Keil in die Beziehungen zwischen Moskau und Peking zu treiben, und verwies auf die Zunahme gemeinsamer Projekte und einen Anstieg des Handels. In den ersten 11 Monaten 2021 wuchs dieser um 33,6% auf 130 Milliarden Dollar. Und nach Angaben der chinesischen Zollverwaltung stiegen die chinesischen Exporte um 31,3% auf 59,44 Milliarden Dollar, während russische Lieferungen um 35% auf 70 Milliarden Dollar zunahmen. Tja, die chinesischen Zahlen sind da höher als die russischen und das scheint eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit zu sein.
Ja, und die transatlantische Brücke forciert natürlich dieses Zusammenschweißen von China und Russland massiv. Denn wenn wir auf der einen Seite sehen, nämlich im Westen, diesen künstlich inszenierten Intermarium-Konflikt, der von USA maßgeblich mitgesteuert wird. Und auf der anderen Seite eben halt die Situation, dass China gereizt wird, indem, ich habe neulich gesprochen über diese AUKUS-Situation, AUKUS, ja, das steht ja für Australien, United Kingdom und USA, dass da auch militärische Strukturen zusammengebaut werden und jetzt auch nochmal den Abbau von Handelsbarrieren im Rahmen eines Freihandelsabkommens zwischen diesen Staaten, wohl wissend, dass China auf die Rohstoffe wie Kohle durch Schüttgutdampfer angewiesen ist aus Australien für ihre eigene Industrie. Das heißt, sie versuchen hier mehr oder weniger den Chinesen übertragen gesehen ins Bein zu schießen. Und das führt natürlich dazu, dass die Russen und die Chinesen weiter natürlich jetzt auch zusammenkommen. Und der Transit über die sibirische Seidenstraße hat natürlich auch massiv zugenommen. Wir haben darüber ja gesprochen, ebenso die Lieferung von Öl und Kohle. Und chinesische Unternehmen haben jetzt auch begonnen, die transsibirische Eisenbahn häufiger zu nutzen, was sogar zu einer Containerkrise in den fernöstlichen Häfen geführt hat. Worüber reden wir hier? Wir reden hier über einen neuen Weltwirtschaftsstandort, das ist die Eurasische Platte und dazu gehört eben China und Russland. Und wenn Europa jetzt intelligent wäre in ihrer Politik und wir eine EU nicht hätten, die verhindert eine intelligente Politik, dann könnte man sich jetzt mit seinen Nachbarn wohlstellen und gemeinsam ein friedliches Zusammensein auf der ökonomischen Ebene zu schaffen, dann sind auch die politischen und militärischen Konflikte ganz schnell ad acta gelegt.
Ja, und gerade was die militärischen Fragen angeht, stimmen sich Russland und China in vielen Fragen im UN-Sicherheitsrat gemeinsam ab und unterstützen sich auch gegenseitig. Und ein militärisch-politisches Bündnis, heißt es hier in dieser Meldung, ist zwar noch nicht möglich, aber die Parteien arbeiten eng zusammen und versuchen gemeinsam, den westlichen Druck abzuwehren. Und dieser Herr Lukonin, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, der sagt, die Parteien versuchen, der westlichen Außenpolitik, die darauf abzielt, die Entwicklung Chinas und Russlands einzuschränken, auf koordinierte Weise zu begegnen. Moskau und Peking genießen weiterhin große gegenseitige Unterstützung auf dem Gebiet der Außenpolitik.
Ja. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein gutes Ende für den heutigen Podcast, denke ich mal. Das sage ich einfach mal. Das war jetzt wirklich anstrengend auch für uns. Ich glaube einfach mal, diese gesamten Informationen, die wir hier rüberbringen, zeichnen zumindest ein Gesamtbild des Chaos. Das Ziel wird sein, die totale Kontrolle. Es liegt an den Menschen, ob sie es mit sich machen lassen oder nicht. Wir sind gespannt, wie wir weiter darüber berichten werden, wie die Welt sich ändern wird. Wir sind auf jeden Fall, und das ist für mich das Allerwichtigste, im tiefsten Gottvertrauen. Wir beide, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich hier mit dir hier sitzen darf und das gemeinsam hier erleben darf. Und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Energie auch von uns rübergeben können und so wie wir auch durch die vielen lieben Anschreiben immer wieder ganz viel Energie von euch bekommen. Alles Liebe aus meiner Sicht hier.
Und versucht einfach, wenn es mal wieder ganz heftig wird, den Blick des Adlers einzunehmen, ein bisschen sich zu erheben, als ob es mit einem selbst nichts zu tun hat, was da gerade läuft, um euch einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Und ihr seht, Verwirrung, Chaos, Nichtwissen, fehlende Intelligenz, fehlende Empathie, fehlende Liebe. Und diese Transformation ist so wichtig jetzt, denn das alte Falsche befindet sich derzeit im kompletten Zusammenbruch, damit das neue Gute aufgebaut werden kann. Aber immer wieder, es ist auch wichtig, dass jeder Einzelne von uns an der Entwicklung, Veränderung mit teilhat und selber auch an sich arbeitet. Und dafür haben wir dann wieder das Abendgebet. Bis nachher, ihr Lieben, bleibt stark und beschützt.
Ja. Alles Liebe auch von mir und bis bald. Ciao, ciao.